ARD. Sie hören Bayern 2 jetzt mit dem Kulturupdate am Mittwoch. Kaline Thüroff ist für Sie am Mikrofon und in der kommenden halben Stunde geht es um ein Antiquariat in München, das Kult ist, aber nach 52 Jahren schließen muss. Den Provenienzforscher Matthias Weniger, der enteignete Gegenstände an jüdische Familien zurückgibt. Und jetzt um den neuen Woody Allen, der morgen ins Kino kommt. Ja, er kann es einfach nicht lassen. Ein Glücksfall heißt die Komödie, die gleichzeitig der erste Film ist, den Woody Allen komplett auf Französisch gedreht und ausschließlich mit französischen Schauspielern besetzt hat. Wer sagt denn, dass man als Regisseur mit 88 Jahren nicht nochmal was ganz Neues ausprobieren sollte? Es geht um ein Paar, dessen Ehe zu zerbrechen droht. Bei der Premiere letztes Jahr auf den Filmfestspielen in Venedig gab es großen Jubel. Viele im Publikum hat der Film an Meisterwerke von Woody Allen erinnert, wie Matchpoint oder Verbrechen und andere kleine. Und auch unser Filmkritiker Moritz Hohlfelder war begeistert von Ein Glücksfall.
I'm not good, but I'm consistent.
Ich bin nicht immer gut, aber ich bin konsequent, sagte Woody Allen beim Gespräch im Rahmen der Mostra del Cinema. Im vergangenen September machte er die 50 voll und präsentierte sein, so erklärte er, vermutlich letztes Werk, eben den 50. Woody Allen-Film mit dem Originaltitel Coup de chance, auf Deutsch ein Glücksfall. Dass er tatsächlich die 50 erreichen würde, konnte lange Zeit bezweifelt werden. Zwischen 2013 und 2021 begleiteten die juristisch nie bewiesenen Vorwürfe sein Schaffen, er habe die Adoptivtochter Dylan Farrow als Kind missbraucht. Es gab Proteste und Demonstrationen, trotzdem drehte er wie gewohnt jedes Jahr einen Film, teilweise mit großen Problemen bei der Finanzierung. Vor Coup de Chance gönnte sich Allen eine ungewöhnlich lange Drehpause von 3 Jahren. Zum einen wegen seines Alters, immerhin geht er inzwischen auf die 90 zu, zum anderen, um etwas Ruhe einkehren zu lassen. Die hat ihm sehr gut getan.
Ich gehe zur Arbeit, also, und du?
Wir waren nie in derselben Klasse, aber ich habe dich oft gesehen und wir hatten dieselbe Lehrerin in französischer Literatur.
Madame Dufresne. Oh, warte.
Ein Glücksfall ist ein leichtfüßig inszenierter, boulevardesk angehauchter Liebes- und Kriminalfilm. Fanny, eine junge verheiratete Frau, die in einem Pariser Aktionshaus arbeitet, trifft auf der Straße zufällig ihren alten Kommilitonen Alain wieder, einen Möchtegern-Schriftsteller, und beginnt plötzlich an ihrer Ehe mit dem glatten und etwas undurchsichtigen Geschäftsmann Jean zu zweifeln. Erinnerungen an das vergangene Bohème-Leben kommen auf, die Affäre nimmt in einer typisch romantischen Pariser Dachzimmerwohnung ihren Lauf und der Ehemann, der Verdacht schöpft, engagiert einen Privatdetektiv.
Sind Sie sicher, dass Sie die Wahrheit wissen wollen?
Ob ich sicher bin?
Manchmal sind die Affären der Ehefrauen so kurz, dass der Mann es nicht mal bemerkt.
Ich gebe Ihnen alle nötigen Informationen und ein Foto von meiner Frau.
Zugegeben, inhaltlich ist das vorhersehbar, macht aber nichts, denn Woody Allen inszeniert das mit einer altmeisterlichen Werf, dass es die reine Freude ist. Der Stil erinnert ein wenig an die pfiffigen französischen Komödien von Alain René. Sofort ist man drin in der Atmosphäre frischer Gefühlswallungen und als Zuschauer hin und her gerissen zwischen den von Fanny beim Liebesbetrug empfundenen Schuldgefühlen sowie ihrer Befürchtung, das eigene Lebensglück vernachlässigt zu haben.
Ich rede mir die ganze Zeit ein, dass es nur ein Abenteuer ist, dass es vorbeigeht und ich Jean noch liebe. Aber ich habe Gefühle für diesen Typ und ich weiß nicht, was ich da mache. Es berauscht mich. Er wartet nur darauf, dass ich alles für ihn aufgebe. Er hat sein Leben lang auf mich gewartet.
Was für eine Ironie. Alle halten euch für das perfekte Paar.
You're very dependent on chance and luck, more than you think you are.
Jeder sei in seinem Leben sehr abhängig von Zufall und Glück, sagt Woody Allen, mehr als man denke. Auch das ist bei seinem 50. Film neu. Ließ der Regisseur sonst seine Werke für sich sprechen und reiste zu den Filmfestivals, auf denen sie gezeigt wurden, meist nicht an, präsentierte er sich letztes Jahr in Venedig ungewohnt interviewfreudig. Beseelt parlierte er über seine Dauerthemen, die Fesseln der Bürgerlichkeit und die Freiheit der Gefühle, sowie über Moral und Fatalismus, und freute sich wie ein Kind, wenn ihm jemand attestierte, sein wohl letzter Film sei wirklich ein Glücksfall, nicht zuletzt wegen der großartigen Schwiegermutterfigur, die er in die Handlung als eine Art alter Ego eingefügt habe. durchaus spitzbübisch und dabei altersklug, umriss er die verblüffende Tragikomik des Schlusses und sprach über die ernüchternde Polarität von Schicksal und Selbstbestimmung. Die Menschen täten sich schwer damit, zuzugeben, dass sie ihr Leben nicht gänzlich kontrollieren könnten, aber genau so sei es.
It's a scary thought that it's not in your control, but a significant portion of everyone's life is not in their control.
Ein Glücksfall von Woody Allen oder im Original Coup de Chance läuft morgen Donnerstag im Kino an. Und jetzt Musik von Paul Simon hier auf Bayern 2. Was er in diesem Song erzählen wollte, sei ihm selbst nicht ganz klar, hat er mal gesagt. Irgendwie geht es aber um sein Aufwachsen im New Yorker Stadtteil Queens. Hier ist Me and Julio down by the schoolyard.
The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose. The queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priest come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard.
Wann haben Sie eigentlich zum letzten Mal ein richtig altes Buch gekauft? So eins mit vergilbten Seiten, einem richtig speckigen Einband und einem Geruch nach viel, viel Leben und Geschichte. Zumindest statistisch gesehen muss es lange her sein. Antiquariate mit deckenhohen Regalen, in denen man alte Bücher findet, sie verschwinden langsam, so wie jetzt auch eine Institution in München, das Buchantiquariat Hofmann in der Gabelsberger Straße. Bevor dort bald nach 52 Jahren für immer Schluss ist, war Ferdinand Mein nochmal dort und erzählt uns von einer besonderen Buchhändlerin mit einer besonderen Familiengeschichte.
Meterhohe braune Regale, Bücher, soweit das Auge reicht. Und schmeckt man da Schokolade und Kaffee in der Luft oder ist das nur die Kombination aus altem Papier und Zigarettenqualm? Wer das Antiquariat Gudrun Hofmann betritt, wird schlagartig zurückkatapultiert in eine Zeit, die es eigentlich nicht mehr gibt.
Darf ich dich vielleicht kurz fragen, was du für eine Ausbeute gemacht hast?
Das ist sehr viel, vor allem frühe Literatur bzw. Texte über verschiedene Kommunismus, Sozialismus und Anarchismus eben vor und um Marx rum.
Der Kunde heißt Timo, sagt er. Er trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift Anti-Fascist Action. Spannend, was du da alles gefunden hast jetzt. Kapital und Arbeit in der Bundesrepublik.
Ich habe ein paar linke Freunde, die das empfohlen haben. Mich interessiert schon länger, wie vor allem früher das Ganze so auseinandergegangen ist, diese verschiedenen Bereiche.
Fast 20.000 Bücher gibt es noch im Antiquariat Gudrun Hofmann. Darunter viel Politisches, zum Beispiel Schriften von Marx und Engels. Aber da sind auch feministische Werke, Psychologie, Soziologie, Physik, Reiseliteratur und viele Romane. 52 Jahre lang hat die 87-jährige Gudrun Hofmann die Bücher gesammelt und restauriert. Zusammen mit ihrem Mann, der 2016 verstorben ist.
War früher ein Schreibwarenladen. Und den haben wir dann anfangs auch weitergeführt und haben das Antiquariat dann langsam aufgebaut, neben dem Schreibwarengeschäft.
Dass das Antiquariat Hofmann über die Jahre so viel politische Literatur gesammelt hat, könnte auch mit der Lebensgeschichte der Betreiberin zu tun haben. Gudrun Hofmann ist die Tochter des Opernsängers Karl Aufhauser, der 1918 als Betriebsrat einer Munitionsfirma die Räterevolution in München erlebte.
Sind sie dann ja auch mal gekommen und wollten Waffen, wollten also den Betriebsrat sprechen. Und mein Vater hat ihnen dann nichts gegeben, weil er gesagt hat, das ist noch viel zu früh. Ihr habt das Volk nicht hinter euch.
Später kam Karl Aufhauser dann als Gegner der Nationalsozialisten ins Konzentrationslager in Dachau.
Und meine Mutter ist von Pontius zu Pilatus gelaufen, um ihn wieder rauszukriegen. Bis zum Himmler ist sie vorgedrungen, aber da hat man ihr gedroht. Man schmeißt sie die Treppe runter, wenn sie nicht freiwillig geht. Meine Mutter impulsiv, tun sie, was sie nicht lassen können.
Und am Ende überlebt Gudrun Hofmanns Vater dann auch aufgrund seines Gesangstalents. Denn eigentlich war er im Dachauer Steinbruch zum Tode verdammt. Doch ein Auftritt auf einer Weihnachtsfeier der Nazis hat ihn gerettet.
Mein Vater hat gesungen und hat ein ganz sentimentales Weihnachtslied. Das heißt, das armen Kind ist heiliger Christ. Heißt. Und es hat halt auf die Tränendrüsen gedrückt und hat auch funktioniert. Die haben dann, mein Vater hat dann in die Küche versetzt und vom Steinbruch weg.
Jetzt schließt Gudrun Hofmann ihr Antiquariat, bietet die Bücher nochmal zum halben Preis an. Unterstützt wird sie dabei vom linkspolitischen Münchner Aktivisten Kerem Schamberger.
Frau Hofmann weiß, wo jedes Buch steht. Und wenn jemand da war und ein Buch umgestellt hat, dann geht sie an sich und sagt, ah, jetzt ist es schon wieder umgestellt worden.
Für Kerem ist das Antiquariat einer der letzten Orte dieser Art in München.
Also sowas wird sich in München nicht mehr finden lassen. Höchstens in einer Hipster-Version, wo man dann noch einen Kaffee-Latte trinken kann für 7 € und einen Selfie für Instagram machen kann.
Im Mai macht das Antiquariat zu. Hinein kommt ein Obdachlosenheim für Männer. Bis dahin kann man noch hin, um den beschleunigten Lebensrhythmus auszubremsen und inmitten der vielen alten Bücher noch einen Schatz zu entdecken.
Ferdinand Mayen war im Buchantiquariat Hofmann in der Gabelsberger Straße, das bald nach 52 Jahren schließen muss.
Good morning, sunshine. Planted somewhere new. Time cannot rewind the place from which you grew.
The Bangers, Stolen Fruit hier auf Bayern 2 am Tag der Provenienzforschung. Wie identifiziert man Kunstgegenstände, die im Nationalsozialismus enteignet wurden? Das ist eine ziemlich akribische Arbeit, die Provenienzforscher da leisten. 1939 wurden Juden in Deutschland gezwungen, alle Edelmetalle und Juwelen bei kommunalen Leihhäusern abzugeben. Von dort kamen sie dann ins Museum, zum Beispiel ins Bayerische Nationalmuseum in München. Mädchen. Das hatte damals mehr als 300 Silberobjekte aus den Beständen der sogenannten NS-Silberabgaben erworben. Ein Großteil davon wurde schon zurückgegeben, auch dank Matthias Weniger, dem Leiter der Provenienzforschung des Bayerischen Nationalmuseums. Er forscht seit 2019 systematisch nach den rechtmäßigen Eigentümern der verbliebenen Gegenstände und konnte dabei sogar schon eine ganze Familie wieder zusammenbringen.
All of this was about the candlesticks, in theory.
Alles hat mit den Kerzenleuchtern angefangen. Aber tatsächlich ging es vielmehr darum, die Familie wieder zusammenzubringen. Wir haben diese Leute nie zuvor getroffen. Wir haben sie bei Zoom gesehen, bei den von Matthias Weniger initiierten Konferenzen. Aber gestern haben wir uns zum ersten Mal persönlich getroffen. Wir hatten einen sehr netten Abend.
So bringen Kerzenleuchter Familien zusammen, dank Matthias Weniger, dem Leiter der Provenienzforschung des Bayerischen Nationalmuseums. Franziska Eder hat heute früh mit ihm gesprochen und wollte wissen, wie sind die Gegenstände damals 1939 überhaupt in ihr Museum gekommen?
Es gab 1939 eine Anweisung des Reichswirtschaftsministers, dass sämtliche jüdische Bürger in Deutschland alle Edelmetalle, nicht nur Silber, auch Gold und Platin, abgeben mussten in knapp 70 Abgabestellen, die reichsweit festgesetzt wurden. Meistens waren das städtische Pfandhäuser, so wie hier in München, ganz in der Nähe von ihrem Sendehaus. Mhm. Da wurden 2.306 Abgaben registriert. Es kamen wohl 6 Tonnen Silber zusammen. Während Platin und Gold direkt nach Berlin weitergeliefert werden musste, konnte das Silber teilweise vor Ort verwertet werden, wie das in der Bürokratensprache damals hieß. Und das hieß, man hat den jüdischen Familien eine gewisse Entschädigung gezahlt und gleichzeitig sich um den Weiterverkauf bemüht. Das meiste Silber ging immer überall an die großen Schmelzanstalten, wie die Degussa. Aber hier in München ging auch einiges an die Stadt. Es ging an das städtische Krankenhaus, die haben sich damit Bestecken eingedeckt. Das historische Stadtmuseum, das heutige Münchner Stadtmuseum und das Bayerische Nationalmuseum, die hat man schon bei der Sortierung der Silbermassen herangezogen und dafür dann bevorzugt als Käufer auch berücksichtigt. Das Bayerische Nationalmuseum hat insgesamt fast 400 Objekte angekauft. Ungefähr 300 sind dann tatsächlich inventarisiert worden. Von denen sind 2/3 nach dem Krieg zurückgegeben worden. Der Unterschied damals zu heute war, dass man damals gewartet hat, bis Familien sich melden. Und wenn sich keine Familie gemeldet hat, dann hat man die Sachen behalten. Und so sind 111 Objekte im Museum verblieben bis 2019. Da hat mein Vorgänger am Amt einen Katalog vorgelegt und eine Ausstellung veranstaltet zu diesen Objekten. Wir hatten gedacht, dass sich dann daraufhin die Familien melden. Das hat aber nicht funktioniert. Und deshalb haben wir das erste Projekt zur Erbenforschung, zur Ermittlung der Nachfahren der einstigen Besitzer eingeleitet mit großzügiger finanzieller Unterstützung des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst und des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste. Und wir haben inzwischen tatsächlich alle Familien ermitteln können und mit 2 Ausnahmen sind wir auch mit allen Familien in Kontakt und haben gut die Hälfte der Objekte inzwischen zurückgegeben. Ich hätte das am Anfang selbst nicht für möglich gehalten, weil 2/3 der letzten Besitzer umgekommen sind in der Shoah, dass wir so viele Familien tatsächlich noch finden würden und Kontakt aufnehmen könnten.
Vielleicht können Sie das kurz beschreiben für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie gehen Sie da vor? Angenommen, es handelt sich um einen Silberkrug. Wo fängt man da an zu suchen?
Es gab von den 4 Ankäufen im Nationalmuseum Listen. Nur die erste Liste hat die Namen der Vorbesitzer, aber die anderen haben Codenummern und über diese Codenummern hat man schon in der Nachkriegszeit eine Verbindung zu den letzten Besitzerfamilien hergestellt. Als die beste Lösung für unsere praktische Arbeit hat sich herausgestellt, dass ich als erstes immer schaue, ob es Wiedergutmachungsakten im Staatsarchiv München gibt, dass ich diese Akten durchschaue. Die gab es aber nur für 2/3 der Fälle. Das heißt, in 1/3 der Fälle ist nie ein Anspruch überhaupt gestellt worden, auch nicht für andere Vermögenswerte. Wenn wir diese Akten hatten, dann wussten wir, wer in den 50er, teilweise sogar 60er Jahren anspruchsberechtigt war und waren dann schon deutlich dichter dran an der Jetztzeit und mussten da dann nur die Enkel suchen. Sonst mussten wir 1939 anfangen. Dann gibt es viele Datenbanken inzwischen für die genealogische Forschung. Gerade auch in jüdischen Familien wird da viel Ahnenforschung betrieben. Es gibt Assoziationen örtlich, die Erinnerung an die früheren jüdischen Bürger festhalten. Es hat das israelische Pendant zum Roten Kreuz uns sehr unterstützt. Es hat das Holocaust Claims Office in New York uns sehr unterstützt. Viele Individuen. Es war sehr mühsam, aber das war doch erfolgreicher, als ich es lange selbst für möglich gehalten hätte.
Und jetzt gehen Sie bald wieder auf Reisen. Mit was im Gepäck?
Genau, übermorgen trete ich jetzt die 6. Fahrt insgesamt an, auf der ich Objekte zurückgebe. 3 waren ja so kleinere, nach Paris und in die Schweiz. Eine war in die USA, eine nach Israel und jetzt übermorgen geht es wieder in die USA und zusätzlich auch nach Kanada. Und ich werde nicht nur Objekte übergeben, ich werde teilweise auch weiter recherchieren zu den Fällen und ich werde 2 Augenzeuginnen treffen. Eine, die selbst noch erlebt hat, wie in Stuttgart ihre Mutter und Großmutter das Silber zum dortigen Leihamt gebracht haben. Und eine, noch sensationeller, die in Berlin tatsächlich selbst das Silber ihrer Großmutter in das Leihamt getragen hat, 1939.
Wie emotional sind diese Zusammentreffen für die Familien auch?
Die sind meistens sehr emotional. Für die Familien bedeutet das sehr viel. Zum einen, dass sie jetzt eben proaktiv von Deutschland aus angesprochen werden, völlig unerwartet. Die Erinnerungen, die da hochkommen. Es ist auch viel Erinnerungsarbeit dabei, was über die eigentliche Forschung des Projekts weit hinausgeht. Dann kommen Briefe hoch, kommen Fotos hoch in den Familien, Briefe, die die Familien selbst nicht mehr lesen können. Sie können kein Deutsch mehr, sie können die alte Schrift nicht lesen, wo man dann mithilft. Wir müssen die Familien ja auch rekonstruieren. Wir dürfen nicht, wenn wir einen Nachfahren gefunden haben, aufhören, sondern wir müssen alle, die gleich nah verwandt sind mit den letzten Besitzern, ermitteln. Und teilweise wussten die selbst voneinander nichts, wussten nicht, dass es noch irgendwelche Verwandten in Australien gab. Auch das ist sehr emotional für die Familien, dann diesen Kontakt wiederherzustellen. Und teilweise kommen die dann auch zusammen. Also Leute, die sich vorher nie gesehen haben, entfernte Cousins, kommen dann zu solchen Übergaben zusammen.
Wieso ist es Ihnen wichtig, selbst in ein Flugzeug zu steigen? Man könnte diese Gegenstände auch liebevoll verpacken und per Post schicken.
Ich habe das nicht darauf angelegt, die Stücke selbst zurückzugeben. Ich habe nur am Anfang gemerkt, als einige Familien gekommen sind, welcher Aufwand das für die Familien bedeutet. Und 2 Drittel leben heute in den USA, ein großer Teil auch in Israel. Wie wenig wir ihnen dann auch bei diesen Reisen erleichtern konnten. Ich habe dann lange versucht, das über diplomatische Wege zu bewerkstelligen, hatte also keineswegs vor, da selbst unbedingt zu fahren. Und erst als das alles gescheitert ist, verschicken finde ich ehrlich gesagt keine optimale Lösung, auch wegen der Risiken, die damit verbunden sind, dass dann doch ein Paket verloren geht. Wir haben einige Sachen geschickt, aber wirklich gut habe ich mich dabei nie gefühlt. Ich finde, man hat damals erwartet, dass die Familien ins Leihamt kommen, dass sie das selbst persönlich abliefern, musste teilweise dann die Zugangsbeschränkung wieder aufheben, weil Juden eigentlich gar nicht mehr in solche öffentlichen Einrichtungen kommen durften 1939. Sehr demütigend, in langen Schlangen haben sie da gestanden mit ihren Körben voll Silber, dann teilweise nur nach Gewicht beurteilt und schnell 2,40 Mark dann als Wert und weg. Da finde ich, muss man jetzt schon auch in anderer Weise auf die Familien zugehen, wenn es um die Rückgaben geht.
Sagt Matthias Weniger, der Leiter der Provenienzforschung des Bayerischen Nationalmuseums, im Gespräch mit Franziska Eder, heute am Tag der Provenienzforschung. Soweit die Kultur hier auf Bayern 2 heute am Mittwoch. Das Kultur-Update können Sie auch als Podcast hören und abonnieren in der ARD-Audiothek. Karline Thüroff war am Mikrofon und sagt danke fürs Zuhören.